Hallo alle zusammen, kurze Info. Die Folge haben Tanja und ich am Mittwochmorgen aufgenommen. Und leider ist unser Cutter, der Fabi, der war im Krankenhaus. An dieser Stelle erstmal gute Besserung. Und erst habe ich es bei der Todesfrist nicht hinbekommen, eine Folge aufzunehmen. Und jetzt gab es noch diesen kleinen Zwischenfall, deswegen kommt die Folge erst heute raus. Ich hoffe, das ist nicht schlimm. Es ist jetzt halt alles nicht mehr super aktuell, aber trotzdem wieder ganz, ganz viele tolle Insights aus dem Profisport. Und vielleicht ist es ja umso spannender, unsere Prognosen mit der Realität jetzt zu vergleichen. In diesem Sinne wünsche ich euch viel, viel Spaß mit der Folge. Und das Allerwichtigste, liebe Grüße an Fabi und dass es ihm jetzt wieder besser geht.
Parallelwelten, der Podcast von
Tanja
und Rick. Parallelwelten. Und wenn der Morgen beginnt, dann bin ich schon da, dann bin ich schon da. Herzlich willkommen zu unserer 6. Folge Parallelwelten. Ein sonniger Junitag und ich habe Rick Zabel zu Besuch auf meiner ausgedienten alten Couch und die neue steht schon daneben.
Ja, herzlich willkommen auch von mir. Im schönen Köln-Deutz nehmen wir mal wieder auf bei der Tanja zu Hause. Und das ist auch ein Novum. Die letzte Folge war ja eine Parallelwelten-Folge. Und dazwischen habe ich gar keine Folge rausgebracht. Das heißt, es ist zweimal hintereinander Parallelwelten.
Nummer die langsame fünf, Übernahme.
Nummer 5 und Nummer 6. An dieser Stelle von mir ein kleines Sorry, ich hätte super gerne eine Folge bei der Todesfrist aufgenommen. Es hat aber aus verschiedensten Gründen nicht geklappt. Grund Nummer 1 war vor allen Dingen, dass ich meistens sehr kaputt war nach der Etappe. Grund Nummer 2 war, dass viele coole potenzielle Gäste da gewesen sind. Also ich sag einfach mal Anton Palzer, Markus Burkhardt, die ich alle gerne gefragt hätte. Aber der Blick ins Tourbuch, ihr müsst euch das so vorstellen, dass man ein Tourbuch kriegt und dann sieht man, an welche Teams an welchen Tagen in welchem Hotel sind. Und manchmal hat man da halt Glück und manchmal eher weniger. Und bei der Tour de Suisse hatte ich da kein Glück. Also ich war nicht ein einziges Mal, war mein Team mit dem Team Bora zusammen im Hotel, dass ich dann mich hätte abends mit denen zusammensetzen können. Wollte ich eigentlich mit dem Christoph Pfingsten auf der vorletzten Etappe, das war ein Bergzeitfahren, eine Folge aufnehmen. Haben wir dann aber auch beide so ein bisschen verpeilt, weil Zeitvertag denkt man immer, man hat Zeit, aber so viel Zeit hat man eigentlich doch gar nicht. Und lange Rede, kurzer Sinn, ich habe es leider nicht geschafft bei der Tour de Suisse, aber ich freue mich umso mehr, jetzt dann mit Tanja über die vergangenen Wochen zu reden und da alles Revue passieren zu lassen.
Ja, wenn wir die Tour de Suisse jetzt schon angeschnitten haben, dann lass uns doch dabei bleiben. Ich musste ein bisschen lachen, als ich die Tour de Suisse, ich glaube eine Etappe habe ich mir angeschaut und der Kommentator meinte dann so, die Rundfahrt ist echt nichts für einen Sprinter. Kannst du das bestätigen?
Total, also ich glaube es waren ja 8 Tage. Ich glaube in 8 Tagen waren 18.000 Höhenmeter zu absolvieren. Und wenn man sich dann noch vorstellen, dass die erste Etappe war ein 10 Kilometer flaches Zeitfahren. Und das andere Zeitfahren war zwar ein halbes Bergzeitfahren, will ich mal nennen, aber da hatten wir dann auch nur 650 Höhenmeter. Das heißt, dann hatten wir immer noch ein bisschen mehr als 17.000 Höhenmeter in den anderen 6 Etappen zu absolvieren. Also ich sag mal so, es waren zwei Sprintetappen, es wurde Sprintetappe genannt. Die beiden Sprintetappen hatten aber auch, ich glaube, so 2.500 Höhenmeter. Und die beiden Etappen hat sich auch beide Mathieu van der Poel gekrallt.
Ja.
Das heißt, die haben eigentlich wurden wir sozusagen im Vorfinale eigentlich waren keine puren Sprinter da, aber die dem noch am nächsten kommen, so wie André und ich und José Alvaro Hodek, zum Beispiel von Quickstep, die waren alle schon dann meistens selbst wenn der Berg nur 2-3 Kilometer war, sind die dann so schnell hochgefahren, dass es uns gekostet hat. Somit war es für uns eigentlich eher ein Trainingslager, würde ich es mal nennen, oder ein Survival Camp.
Aber ein gutes.
Ja, ein gutes, ja genau, wir haben es geschafft, wir sind ja zu Ende gefahren. Es haben nicht, ich glaube, ich würde sagen, das haben gar nicht mal so viele in unserer Gewichtsklasse geschafft, von daher ist das auf jeden Fall auch ein gutes Zeichen oder gibt mir Motivation, dass ich so gut durch die Berge gekommen bin. Allerdings ist es natürlich immer schade, wenn man ein 8 Tage Rennen fährt und man weiß eigentlich, okay, da ist nicht eine einzige Etappe für mich dabei.
Ja.
Aber das Team hatte uns auch mit dem Hintergrund dahin geschickt, weil Michael Woods da fährt. Und der Michael Woods wird auch der Kapitän bei der Tour de France sein. Und das Team wollte auch einfach mal sehen, inwieweit wir Woodsy unterstützen können. Auch natürlich, denen ist klar, dass wir dem jetzt am Berg nicht groß helfen können, aber wichtige Elemente sind ja auch, den vorne in den Berg reinzufahren oder den im Valley aus dem Wind zu halten, dem ordentlich Flaschen zu bringen. Und ich glaube, da haben wir einen ganz guten Job gemacht. Von daher würde ich trotzdem sagen, dass es 8 schwere Tage waren, aber ja, die Schweiz ist wunderschön, von daher war es eigentlich auch eine schöne Rundfahrt.
Hotels und Essen auch gut.
Ja, sehr gut. Kann man sich wirklich nicht beklagen. Aber ich muss natürlich sagen, dass zum Beispiel das Schlusswochenende, da haben wir, glaube ich, die letzten 3-4 Nächte immer so auf 1,4, 1,5 geschlafen und die meisten Pässe waren nur noch über 2000 Meter. Als Kölner, der dich im Höhentrainingslager ist, hat sich das auf jeden Fall für mich angefühlt wie auf Mount Everest da oben. Aber ich hab's überstanden.
Er war nämlich am Wochenende in Maastricht bei Leon van Bonn zu Besuch und der meinte dann auch, weil wir gesagt haben, boah, Tour de Suisse sieht echt hart aus. Er meinte so, ja, aber wenn man die Entscheidung hat zwischen Dauphiné und Tour de Suisse, dann eher Tour de Suisse, weil die Hotels und das Essen ist deutlich besser als in Frankreich.
Ja, das auf jeden Fall.
Und die Straßen.
Ja, Dauphiné. Die Dauphiné war dieses Jahr gar nicht vom Profil her gar nicht mal so schwer, aber ich glaube auch, also ich bin ja auch beide schon gefahren, das Dauphiné und Tour de Suisse sind beide auf so einem hohen Niveau, was einfach daran liegt, dass ja in beiden Rennen fahren 7 Fahrer pro Team und alle 14 Fahrer, kann man sagen, machen sich eigentlich eine Hoffnung auf den Tourplatz. Ja. Das heißt, 14 Fahrer fahren um 8 Tourplätze und dementsprechend ist das Niveau halt hoch in jedem Team, weil jeder ja sich bestmöglich empfehlen will und das ist auch mal so ein bisschen schwierig, weil man natürlich aufpassen muss, eigentlich will man ja bei der Tour erst in Topform sein, aber wenn man noch nicht gut drauf ist oder nicht super gut drauf ist, schon auch unmittelbar in der Entscheidungsphase, dann reicht es vielleicht halt nicht, um nominiert zu werden. Von daher ja, ist das Niveau halt bei den Rennen super hoch und auch vom Profil her sind es beides sehr anspruchsvolle Rennen.
Würdest du sagen, dass man bei euch Männern auch merkt, dass es ein Olympiajahr ist? Oder hat es bei euch nicht so den krassen Einfluss, weil eigentlich die Tour so das jährliche Highlight ist?
Das ist ganz unterschiedlich von Fahrer zu Fahrer, muss man wirklich sagen. Also ich finde, ein sehr, sehr gutes Beispiel ist dafür Maximilian Schachmann jetzt, der, ich will nicht sagen zu meiner Verwunderung, er hat es ja schon angekündigt, der ist jetzt 4. in der Gesamtwertung geworden bei der Tour de Suisse, also ein brutal starkes Rennen wieder gefahren. Der verzichtet halt auf die Tour de France, um sich halt auf Olympia vorzubereiten, weil er da Kapitän sein wird. Und das ist auf jeden Fall eine Entscheidung, die ich als Sportler sehr gut nachvollziehen kann. Aber es gibt auch sicherlich andere Fahrer, die sagen, hey klar, Olympia nehme ich mit, aber die Tour ist mir wichtiger. Also es ist wirklich so von Fahrer zu Fahrer unterschiedlich. Aber ja, es gibt definitiv Fahrer, wie eben genannt, wie den Max, der sich da voll drauf vorbereitet und sagt, das ist mein großes Saisonziel.
Ja, ich würde sagen, bei uns Frauen merkt man schon nochmal einen deutlichen Unterschied zwischen den Olympiajahren und den Nicht-Olympiajahren. Weil es einfach nochmal schneller ist, nochmal jeder ist fitter, jeder will sich zeigen, weil die Nominierungen ja doch noch relativ spät auch gemacht werden, je nach Land. Da sind wir auch schon bei meinem nächsten Stichpunkt. Gestern sind zumindest die Bahn-Olympia-Nominierungen rausgekommen. Mieke, Lisa, Franzi Brause und Gudi Stock fahren für die Damen und bei den Herren.
Weiß ich nicht, ist an mir vorbeigegangen.
Marco Mattes, Dominik Weinstein, Leon Rode und
Theo
wahrscheinlich
Reinhardt.
Theo Reinhardt, ja.
Felix Groß hat doch bestimmt auch, oder nicht?
Das fand ich komisch. Bisher waren eigentlich nur 4 Fahrer.
Und ich wusste, dass Marco Mattes Reserve war eigentlich, oder nicht? Das habe ich gelesen mal.
Also ich hab bisher eben nur die 4 Fahrer für den Vierer gesehen, weil normalerweise dachte ich mir auch so, Lisa Brennauer müsste eigentlich auch nominiert sein, aber die stand jetzt auch nicht unter denen. Deshalb weiß ich es gar nicht genau. Und ich glaube, Roger Kluge natürlich auch für Madison wahrscheinlich.
Der Theo und Roger werden ja Madison fahren.
Ja, denke ich auch.
Ja, also wie gesagt, die Bahn-Olympia-Nominierung ist ein bisschen an mir vorbeigegangen. Ich finde es halt auch spannend, wer auf der Straße fahren wird. Und ich meine, Tanja, wie sieht das bei dir aus, der olympische Traum? Also bei mir war das jetzt auch noch nie so richtig auf der Agenda, was ehrlicherweise einfach daran lag, dass die ersten Olympischen Spiele, wo ich glaube 2012, da bin ich noch in meinem ersten Jahr U23, glaube ich, gefahren. Also ja, in meinem ersten Jahr U23, das heißt, da war ich gerade mal 18, 19 Jahre alt. Und da war natürlich, oh, da klingelt. Oh, wer ist das denn? Das ist aber eine schöne Klingel, die du hast.
Ja.
Sollen wir kurz Pause machen?
Ja, machen wir kurz Pause.
So, da hat es kurz geklingelt.
Jetzt wurde der olympische Traum von der Klingel zerstört.
Nee, also was ich gesagt habe, also bei meinen ersten Olympischen Spielen war ich halt erst 18 Jahre alt, somit war das natürlich kein Thema. Und die anderen beiden Olympischen Spiele, also Rio und Tokio jetzt, da war von vornherein klar, dass es so ein bergiger Parcours ist, dass halt auf jeden Fall auch für mich nicht in Frage kommt. Von daher war Olympia für mich eigentlich nie ein Thema. Und mal schauen, Paris 2024, da weiß ich gar nicht, ob ich da noch Rad fahre, wird man sehen. Aber ich verfolge das auf jeden Fall gerne. Also gerade, ich muss sagen, bei Olympia interessiert mich sogar fast der Bahnradsport mehr als, oder interessiert mich mehr als das Straßenrennen, weil dann, ja, Olympia ist irgendwie, Bahnradsport ist schon geil.
Ja, ich glaube, Olympia grundsätzlich lebt ja von diesen Arena-Sportarten. Also ich liebe es eigentlich, Schwimmen anzuschauen, Leichtathletik, egal ob ich mich sonst im Jahr auch nicht so richtig für Leichtathletik interessiere, aber dann Olympia ist auf jeden Fall Highlight. Und ich glaube, den gleichen Effekt merkt man dann auch beim Bahnradsport, dass es doch noch mehr Atmosphäre hat. Ist natürlich jetzt fraglich, wie es dieses Jahr ist mit den Arena-Sportarten. Aber klar, also einer meiner Lieblingsfilme ist Eddie the Eagle. Also ich kann mich nicht davon freimachen, dass Olympia in meinem Herzen einen großen Platz hat. Aber ich habe, als ich Triathlon gemacht habe, war ja meine Disziplin eigentlich die Mitteldistanz und die Langdistanz, und die sind ja gar nicht olympisch. Mhm. Deshalb war Olympia für mich nie was irgendwie greifbar war. Und jetzt habe ich ja auch, ich bin ja so spät zum Radsport gewechselt, dass ich mir da auch nie irgendwie Hoffnung gemacht habe, da mal nominiert zu sein oder zu werden.
Aber es gibt doch jetzt auch so Sportarten, wo die Männer und Frauen zusammen machen. Also wie nennt man das? Es gibt ja zum Beispiel so im Biathlon zum Beispiel, da gibt es ja eine Mixstaffel, nennt man das.
Ja.
Sollen wir beide nicht mal nach einer Sportart gucken, wo die ein Mann und eine Frau, wir beiden? Notfalls müssen wir uns halt umbürgern lassen, irgendwie eine andere Staatsangehörigkeit. Und das könnte ein gutes Ziel für unsere Karriere nach der Karriere sein, dass wir beide sagen, okay, beim Radfahren hat es nicht gereicht für uns, aber
jetzt im Tontauben schießen.
Nee, André hat mir das mal erzählt, es gibt so einen modernen Zehnkampf, und das will niemand machen, weil die Anschaffungskosten so krass sind. Also da ist irgendwie so Reiten, Schießen, also das ist so einfach moderner Zehnkampf, musst du mal gucken. Da gibt es einfach so 10 Sportarten, die so gefühlt gar nichts.
Ist moderner Fünfkampf?
Oder Fünfkampf vielleicht auch so.
Weil da ist auf jeden Fall Schießen, Reiten, Fechten, glaube ich.
Genau, so. Das macht halt niemand, weil das so sehr elitär ist.
Und ja gut, da brauche ich auf jeden Fall dann gute Sponsoren.
Ja, also wenn das hier jemand hört. Und
oder wenn ihr Tipps habt, welche Mix-Sportarten Rick Zabel und ich vielleicht gut beherrschen könnten.
Doch, und um doch nochmal
zu Olympia zu fahren.
Das wär
Paris nicht so ist ja auch nicht so weit.
Nee, können wir mit dem Zug hinfahren.
Rückt der Traum schon etwas näher.
Können wir mit dem Zug hinfahren.
Ja, stimmt, ich bin nächste Woche auch mit dem Zug in Paris.
Ja?
Auf dem Weg zu La Course.
Ah, fährst du Tour de France?
Ich fahre doch Tour de France, der Damen, das Eintagesrennen. Es klingt immer so krass, wenn man dann sagt, so, ja, ich fahre die Tour de France der Frauen. Und dann so, ja, wie lange ist es bei euch? Ja, ein Tag.
Ja, ist doch egal. Es geht aber einfach gut. Nur ums Marketing, muss man genau. Sagen. Ich fahre Tour de France der Frauen, zack.
Genau, und nächstes Jahr sieht es ja auch so aus, als wären wir länger unterwegs.
Ja, das stimmt. Bin mal gespannt, ob die das umsetzen und wie.
Ich auch.
Und dann auf jeden Fall schon mal viel Spaß.
Ja, hoffentlich darf ich da fahren. Mal gucken. Bis dahin muss ich noch ein paar Kilo verlieren wahrscheinlich.
Wir haben die Tour de Suisse gerade schon mal ganz kurz thematisiert. Und da gab es ja aber nicht nur ein Männerrennen, sondern auch das Frauenrennen. Bevor wir vielleicht über das Frauenrennen sprechen, fällt mir gerade ein, ich habe nur über meine persönliche Tour de Suisse gesprochen, die sehr schwer war. Aber an sich bleibt zu sagen, dass Richard Carapaz das Rennen gewonnen hat in der Gesamtwertung vor Rigoberto Urán.
Der Richard.
Und
sehr deutsch aus.
Richard Carapaz, na klar.
Richard, ja, klar.
und dritter war Jakob Fuglsang. Und wie gesagt, vierter Maximilian Schachmann, sehr stark. Das war so die Gesamtwertung. Ich glaube, Mathieu van der Poel hat 2 Etappen gewonnen. War ein ganz schönes Rennen, um anzuschauen. Ich habe es mir auch mal abends die GCN-Highlights angeschaut, weil ich irgendwann... ich bekomme dann immer nicht mit, was vorne passiert, deswegen schaue ich mir das danach der Etappe an.
Ja.
Und ich glaube, das war es so zum Männerrennen der Tour de Suisse. Wie war das Frauenrennen?
Das Frauenrennen, da kann ich ja dazu sagen, dass ich meinen ersten Einsatz als Kommentator hatte. Ich durfte mit Carsten Miegels die erste Etappe kommentieren. war ich auch nervös. Ich hoffe, es war erträglich für die, die es sich vielleicht angeschaut haben. Sehr überraschend hat Elise Chabé im Sprint gegen Lizzie Deignan gewonnen. Also ich habe es auch nicht vorausgesagt, aber war taktisch klug gemacht. Sie hat angetreten und dann nochmal rausgenommen und hat sich dann ans Hinterrad gesetzt und ist dann auf den letzten 50 vorbeigegangen. Hat aber leider dann bei der zweiten Etappe, bei dem Crit, über die Bonussekunden, meine ich, weil das Rennen konnte ich nicht schauen, weil ich dann 24-Stunden-Dienst hatte, den GC an Lizzie verloren um eine Sekunde. Aber die fährt dieses Jahr eine sehr gute Saison bisher, sehr aktiv. Ich finde es auch sehr schön zu sehen, wie sie fährt. Also hat keine Scheu, auch im GC-Trikot die Lücken zuzufahren und in die Attacke zu gehen. Finde ich eine sehr beherzte und starke Fahrerin und jemand, der dem Radsport gut tut, würde ich sagen.
Ja, also ich habe nur mitbekommen, dass es das Frauenrennen ja an dem Anfangswochenende von unserem Rennen war. Also als ihr müsst euch vorstellen, wir sind, glaube ich, Samstag angereist und da hat es aus Kübeln geregnet und dann habe ich nur gehört, ja, das Frauenrennen ist ja heute. Da habe ich gehört, ach cool, zum Glück muss ich nicht fahren. Und dann am Sonntag hat mir das Zeitfahren, da war eh nicht schlechtes Wetter und da war die zweite Etappe der Frauen. Also erstmal natürlich cool, dass sie die überhaupt ein Frauenrennen da gibt bei der Tour de Suisse, aber auf der anderen Seite natürlich hatten die Frauen dann mit dem Wetter hatten sie leider kein Glück.
Ja, ich glaube, für die Schweizer war es eigentlich perfekt, die Ausreißergruppe, die dann auch am Ende den GC unter sich ausgemacht hat, waren eigentlich voll mit Schweizern. Also Jolanda Neff war drin, Elise Chabé war drin, Marlene Reusser war drin. Das war, glaube ich, so für den Schweizer Radsport sehr schön. Und dann ja auch am Ende das Podium mit zwei Schweizern. Deshalb angenehm, aber das Wetter sah sehr unangenehm aus tatsächlich.
Das ist zum Beispiel auch was mir auch aufgefallen ist, auch bei der Tour de Suisse der Männer, hat man schon das Gefühl, dass die Schweizer, die haben ja sowieso auch gute Rennfahrer, aber die waren alle nochmal einen Tick motivierter und noch besser als sonst. Also ich rede, wenn ich hier von Stefan Bissegger rede, über Stefan Küng, Micky Scherl, Matthias Frank, also die sind alle wirklich auf einem super guten Level da gefahren bei der Tour de Suisse und erinnert mich auch einfach daran, dass ich mir dann auch denke, so eine Deutschland-Tour ist schon was Cooles und ich meine, die Schweiz ist nicht ganz so groß wie Deutschland, das heißt, da kann man wirklich, und dann fährt man noch 8 Tage, da fährt man wirklich in diesen 8 Tagen durch den deutschen Teil, durch den französischen Teil, durch den italienischen Teil, man nimmt wirklich so alles mit und jeder hat mal gefühlt seine Heimetappe und das ist auf jeden Fall auch, glaube ich, ein Ziel für die Deutschland-Tour, wo man mal wieder hin kann, dass das vielleicht aus 3-4 Tagen eine Woche wird und dass man es dann auch wirklich schafft, ein bisschen mehr von durch Deutschland zu kommen, weil bis jetzt konzentriert sich die Deutschland-Tour ja meistens dann auf 2-3 Bundesländer. Aber ich will mich nicht beklagen, es gibt erstmal schön, dass es die überhaupt wieder gibt. Dieses Jahr findet sie ja wieder im August statt und ich glaube auch sehr spektakulär, weil die erste Etappe ist oben in André Greipels Heimat in Rostock und die zweite Etappe startet dann irgendwo in Kassel oder so. Also das ist auch mal ein richtig, richtig krasser Transfer erstmal. Aber hey, das ist erst im August. Wir sind ja noch in der Juni-Ausgabe.
Aber ich hatte tatsächlich auch den gleichen Gedanken, weil mir es auch aufgefallen ist, dass dann auf einmal lauter Schweizer Fahrerinnen dabei sind. Und dann habe ich auch an die Lotto-Thüringen-Rundfahrt gedacht, wo ja auch die jetzt dieses Jahr zwar eine Holländerin den GC gewonnen hat, aber die Jahre davor, Lisa Brennauer, Katrin Hammes, eigentlich immer Deutsche vorne vertreten waren. Und dann habe ich auch jetzt gestern dieses Paris-Camembert-Rennen, auch 3 Franzosen auf dem Podium. Also es Heimrennen scheint schon immer noch mal was auszumachen, glaube ich, auch wenn man auf den Heimatstraßen unterwegs ist, fährt man einfach trotzdem noch mal anders, als wenn es irgendwelche unbekannten Kurven und Ecken und Kanten sind.
Ja, aber ich glaube, das ist einfach auch ein, also ich beobachte das bei mir selber, zum Beispiel beim Sprintanfahren oder allgemein im Rennen, wenn es eine Schlussrunde gibt, also egal wo das Rennen stattfindet, aber wenn es eine Schlussrunde gibt und ich weiß, was auf mich zukommt, bin ich viel, viel besser, als wenn ich aufs Unerwartete zufahre. Und dann passieren halt viel schneller so Fehler wie, dass man zu früh vorne ist, dass man das Timing nicht ordentlich hinbekommt, dass man irgendwie 3 Kilometer vom Ziel sind noch 2 Kurven, bei denen man hätte vorne sein müssen, war man aber nicht. Und dann hat man halt super viel Kraft investiert, um wieder zurückzukommen. Also ich glaube, das ist auch so ein Ding einfach vom Grundvertrauen, dass wenn man einfach in seinem Heimatland fährt, dass man da irgendwie dann nochmal, alles fühlt sich ein bisschen vertrauter an und es gibt wieder mehr Selbstbewusstsein im Rennen. Ich glaube, das ist so ein Effekt, den man einfach hat. Also ich meine, selbst die Schweiz jetzt
wir hatten jeden Tag abends deutsches Fernsehen zum Beispiel. Ja. Und das ist irgendwie schon was anderes. Also es ist einfach ein Gefühl von mehr zu Hause sein, wenn man halt auch, ja, Deutsch spricht mit den Hotelangestellten an der Rezeption, ja, oder halt deutsches Fernsehen hat. Das ist irgendwie schon so, dass man sich dann, auch wenn man jetzt in der Schweiz ist, sich trotzdem viel mehr zu Hause fühlt, als wenn man jetzt im Land ist, wo man die Landessprache nicht spricht zum Beispiel.
Absolut. Allein die Straßenschilder, finde ich, also wenn ich bei der Thüringen-Rundfahrt diese deutschen Straßenschilder sehe, ja, dann fühlt man sich einfach irgendwie direkt entspannter. Ja. Keine Ahnung. Irgendwas.
Ich habe noch eine witzige Story aus der Schweiz. Und da kann ich, also ich fange die Story mal so an, dass ich dich erstmal frage, kann man sich die Fingerkuppe brechen?
Die Fingerkuppe?
Ja.
Also man kann sich das letzte Fingerglied brechen.
Also ich zeig dir mal meinen kleinen Finger hier.
Ja.
Ihr könnt das jetzt natürlich nicht sehen.
Ja, also ich meine, der blaue Fleck sitzt, das, ja, Hämatom, das ist tief genug, um sich da was zu brechen, ja.
Weil mein Teamarzt meinte auch, dass er meinte, da kann man eh nichts machen, das braucht man auch nicht röntgen, aber die Chance, dass es gebrochen ist, ist 50-50, meinte er, oder vielleicht sogar, also er meinte, er denkt, dass es gebrochen ist, aber man kann eh nichts machen. Und jetzt kommt die Story dazu. Wir sind das Zeitfahren gefahren und dann, das war dann den Sonntag und dann war die erste Etappe der Tour de Suisse montags. Und die Tour de Suisse war von den Zeiten her wirklich sehr angenehm, dass man wirklich jeden Tag, glaube ich, um 9 Uhr Frühstück hatte erst. Was natürlich für so ein, wenn man ausschlafen kann, das mag ich dann schon sehr. Und ich bin dann ganz verschlafen aufgestanden, habe mir die Zähne geputzt, habe mich angezogen und ziehe die Tür hinter mir zu in meinem Hotelzimmer. Und mein kleiner Finger war aber noch dazwischen in der Tür und die ist halt so richtig schön zugeknallt. Und dann mein Finger war noch dazwischen und ist erstmal so richtig krass angeschwollen. Und dann musst du dir vorstellen, das war wirklich krasser Schmerz am Anfang. Dann bin ich aber so in den Fahrstuhl gegangen. Und als ich im Fahrstuhl war, habe ich richtig krass Schweißausbrüche bekommen und richtig Kreislauf.
Ja.
Und dann bin ich zum Frühstück runtergekommen und meine Teamkollegen saßen ja alle schon. Und ich musste mich so neben denen auf den Boden legen, weil ich nicht mehr klargekommen bin. Und die haben gesagt, was macht denn der, was ist denn mit dem los? Und dann hat auch so, wie so eine Mutti einfach so, ah, ich habe mir den kleinen Finger eingeklemmt. Und der Teamarzt, weil ich so, ja, das tut halt auch übelst weh, das ist jetzt gerade eine Reaktion vom Körper, ja, auf den Schmerz.
Ja.
Und ich dachte so, boah, wie beschissen kann die Rundfahrt eigentlich losgehen? Also sagst du, man kann sich das brechen, weil es ist auch noch ziemlich blau.
Ja, also im Endeffekt, wenn ich dir jetzt so ein Röntgenbild von so einer Hand zeigen würde, dann ist da ja sozusagen das letzte Glied, mhm, oder das letzte Knochenstück. Da kann man natürlich was brechen. Was jetzt grundsätzlich erstmal unspektakulär ist, das Einzige, was immer interessant ist, sind dann sich da, wo die Sehnen ansetzen, dass da halt Streckung und Beugung noch möglich ist. Aber wenn ich deinen Finger um das Mikrofon beobachte, dann scheint da Streckung und Beugung problemlos möglich zu sein.
Gut. Na, also ich bin ja auch das Rennen ohne Probleme damit gefahren, von, ja, daher war das alles gut. Aber dachte ich mal, das ist auf jeden Fall eine Erwähnung wert, weil für mich persönlich war das auf jeden Fall prägend. Der Tag war schon beim Frühstück gelaufen.
Ja, das glaube ich. Ist ja auch, also wirklich Finger einklemmen finde ich auch immer so, allein wenn ich die Geschichten höre, kriege ich schon Schweißausbrüche, geschweige denn, wenn es dann passiert.
Ja, wir haben jetzt über mich geredet. Ich war bei der Tour de Suisse. Du bist ja leider keine Rennen gefahren seit der letzten Folge. Aber nee. Wir haben dich beim letzten Mal haben wir die Folge nach deiner allerersten Nachtschicht aufgenommen. Seitdem sind jetzt schon einige dazugekommen.
Ja.
Und gleichzeitig hast du auch noch als Impfhelferin angefangen. Also
Impfärztin.
Sorry, Frau Doktor.
Alles gut.
Deswegen will ich natürlich da hören, wie war deine Zeit? Wie hast du Training und zwei Nebenjobs unter einen Hut bekommen?
Also, es wurde dann doch sehr viel schneller, sehr viel intensiver als geplant. Ich hatte eigentlich erstmal so für die ersten 3 Wochen 3 Dienste geplant und wollte noch 2-mal impfen gehen. Dann wurde plötzlich aus diesen 3 Diensten wurden 4 Dienste, weil in der E-Mail war es zwar nicht so abgesprochen, aber irgendjemand hat mich wohl dann am 8. auch noch auf den Plan geschrieben. Dann musste ich am 8. da relativ spontan auch noch zu einer Nachtschicht. Und das war dann natürlich auch, also wenn man einmal Pech hat, dann läuft es meistens auch so weiter. War dann natürlich auch Notfall und auf Station und es hat noch ewig gedauert. Und ich war dann gerade mal um 2.30 Uhr, glaube ich, war ich durch, damit diesen Notfall abzuarbeiten. Und dann habe ich eigentlich erst mit meiner Routinearbeit angefangen. Also bis ich dann im Bett war. War so kurz vor 5, glaube ich. Ja. Und ich hatte mir direkt für nach den Dienst das Krafttraining geplant bei Arne und Philipp. Und hatte dann dazwischen noch 2 Stunden, da habe ich dann auch Leo geschrieben, wo es bei euch irgendwie ein gutes Café gibt, aber ich bin dann da rausgetorkelt, nachdem ich dann morgens laufen ja dann auch noch die Verbände und sowas. Das heißt, dann gehe ich um 6 wieder auf Station, das heißt so nach 1,5 Stunden Schlaf und mache den Rest zu Ende. Und bin dann raus, habe mir irgendwo ein Brötchen geholt, habe mich auf eine Parkbank gelegt, einfach da am Stadion und habe einfach noch versucht, ein bisschen zu schlummern. Und ich habe mich wirklich richtig schlecht gefühlt, also hat einfach wie nach durchgemachter Nacht, wo man so die ganze Zeit so leichte Schweißausbrüche bekommt, man ist so ein bisschen übel, man hat so leichte Kopfschmerzen. Und da dachte ich mir so, cool, jetzt Krafttraining, nachher noch 3 Stunden Intervalle fahren, so richtig gut. Und dann wusste ich ja auch so, das war dann von Dienstag auf Mittwoch, dann wusste ich ja, Donnerstag kommt der nächste Nachtdienst. Der war dann aber deutlich entspannter, also da war ich dann schon um 2 im Bett. Und dann bin ich samstags impfen gegangen. Das heißt, dann war es dann doch irgendwie eine volle Woche, weil ich dann auch sonntags, genau, dann war ich samstags, habe ich mit Carsten Miegels die Tour de Suisse Etappe kommentiert, hatte sonntags den 24-Stunden-Dienst, kam dann montags aus der Klinik, dienstags die Nacht, mittwochs aus der Klinik, Donnerstag die Nacht, Freitag aus der Klinik, Samstag den Impfdienst. Also damit war die Woche dann doch sehr, sehr intensiv. Und ich war jetzt auch durchaus kaputt, aber muss sagen, das Training lief super und die Beine sind auch gut. Und ich habe jetzt große Hoffnung, dass mein Körper einfach diesen Schlafentzug aus dem Studium total vermisst hat und ich ihm den jetzt wieder gegeben habe und jetzt platzt der Knoten bei der DM.
Neue Reize setzen.
Genau, ich dachte mir auch so, der Körper weiß ja nicht, wo der Stress herkommt. Der Körper ist ja ein bisschen blöd, der denkt sich halt einfach so, auf einmal so viel Cortisol hier unterwegs, der weiß ja gar nicht, ob es davon kommt, dass ich jetzt hier gerade einen Notfall habe auf Station und deshalb absolut gestresst bin oder ob ich einfach ganz neue Reize setze. Deshalb ja. Hoffe ich, die Muskulatur spricht drauf an und ich gehe absolut durch die Decke.
Und du hast Training alles umgesetzt, trotz der ganzen Nachtschicht, ohne Probleme?
Ich habe am Freitag, hätte ich so ein Double Day gehabt, nach der Nachtschicht und habe dann zu meinem Trainer gesagt, also ich mache die eine länger, aber mache keine Doppeleinheit, weil ich habe dann doch nochmal, nachdem die 2 Nächte so kurz waren, habe ich dann doch noch mittags geschlafen und dann hätte ich es einfach zeitlich nicht mehr untergekriegt, da irgendwie vernünftig Pause zwischen den 2 Einheiten zu machen. Aber ansonsten habe ich alles umgesetzt. Also meine
Respekt.
Ich glaub, noch 21 Stunden Training. Das hat gut geklappt.
Respekt.
Ja, und das Impfen macht Spaß. Also es ist halt Akkordarbeit sozusagen. Ich betreue da 4 Impfkabinen und die sind dann eigentlich immer voll besetzt und dann renne ich da hin und her und sag mein Standardsätzchen, frag so die klassischen Kontraindikationen, heißt es, also die klassischen Sachen, die gegen eine Impfung sprechen würden, akut, frage ich dann ab und dann zack, Nadel rein und ich glaube so an einem Tag impfe ich da so 200 Leute in den 6 Stunden, die ich da bin.
Nicht schlecht. Ich habe gestern meine Impfung bekommen.
Ja, und deshalb bist du halt heute auch so unpünktlich und verwirrt. Oder ist das dein Stand?
Ich bin noch ein bisschen in der Kappe, ja. Also ich muss sagen, ich habe Johnson & Johnson bekommen und neben dem Fakt, dass ich mich jetzt schon wie eine halber Transformer fühle, ich bin relativ froh, ich hatte keine großen Nebenwirkungen, außer dass ich natürlich, ja, ich fühle mich so ein bisschen wie im Jetlag eigentlich, also ein bisschen neben der Kappe und ein bisschen schläfrig oder müde auch, aber sonst ist eigentlich alles in bester Ordnung und bin natürlich auch froh, dass ich nur einmal zum Impfen muss und nicht zweimal, ja. Dass da ein Shot reicht und ja, ich bin mal gespannt, ob das so bleibt und bin auf jeden Fall froh, dass ich jetzt geimpft bin und wie hattest du eigentlich Nebenwirkungen beim Impfen?
Also ich hatte auch nur diesen Klassiker, schwerer Arm. Bisschen Abgeschlagenheit, also wirklich absolut normale Impfreaktion.
Wie hast du trainiert? Hast du da an den Tag? Das würde mich nur interessieren.
Genau, ich habe am ersten Tag habe ich Ruhe gemacht. Am zweiten Tag habe ich gemerkt, so ich fühle mich eigentlich ganz gut. Bin dann eine lockere Runde gefahren und dann habe ich am dritten Tag wieder normal angefangen zu trainieren.
Ja, ich denke, so ähnlich werde ich es auch machen. Also ich bin gestern Morgen vor der Impfung ein bisschen Rad gefahren, dann halt. Heute, glaube ich, werde ich nichts machen, einfach mal Ruhe ranlassen. Und also ihr müsst euch ja vorstellen, heute ist Tag 3 nach Tour de Suisse. Also nach der Rundfahrt brauchte ich sowieso mindestens 3 Ruhetage. Deswegen passt das gut in meinen Kalender hinein. Und ich denke auch, dass ich morgen das erste Mal wieder aufs Rad steigen werde und ein bisschen länger fahren werde.
Ja, wie sieht's denn aus? Dieses Wochenende DM, bist du am Start oder nicht?
Oh, ich bin noch unentschlossen. Was aber an
was nicht an der Motivation liegt, sondern an mehreren Faktoren, so will ich es mal nennen. Also ich glaube, dass ich oder dass wir motiviert sind, André und ich oder ich auch alleine, liegt daran, dass der schon an dem Fakt, dass ihr euch vorstellen müsst, Sonntag nach der Tour de Suisse. Und Sonntag war nochmal die Königsetappe, das heißt, man ist in Andermatt gestartet, ist direkt vom Kilometer 0 11 Kilometer den Oberalppass hochgefahren. Dann bergrunter von 2000 auf, ich glaube, auf 1,3 oder so zurück. Dann den, der ist zum Glück nicht so super schwer, sondern relativ flach, aber ich glaube, den 16 Kilometer langen Lukmanierpass wieder auf 2 hoch. Und dann sind wir den von 2 oben den Lukmanierpass runtergefahren. Das Tal, oder komplett runter bis ins Tal, also von 2000 auf 200 Meter runter. Bleibt noch zu erwähnen, dass ich auch da den King of Mountain geholt habe. Ich glaube, das war nämlich eine ganz coole Statistik, die ich da gesehen habe auf Strava. Im Gruppetto, was ja meistens sehr schnell bergab fährt, sind wir da auch gut gekreiselt, auch im Tal. Und wir haben, glaube ich, die Strecke war 48 Kilometer und wir hatten eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 69 km/h. Das ging gut um. Das Problem war nur, dass wir dann, als wir wieder auf 200 Meter waren, war der nächste Berg, der anstieg, anstand der Gotthardpass. Der geht dann wieder auf 2100 hoch. Das heißt, wenn man dann unten im Tal ist, man weiß so, okay, jetzt nochmal 1900 Höhenmeter wieder hoch. War nicht ganz so einfach. Und dann ging es zum Glück vom Gotthardpass nur noch runter bis nach Andermatt wieder. Also auf jeden Fall eine perverse Runde mit 3 Pässen und 160 Kilometern. Und nach der Anstrengung sind wir dann aber direkt, haben wir geduscht, schnell was gegessen noch im Bus und sind direkt ins Auto gestiegen, weil wir dann von Andermatt zurück nach Köln gefahren sind mit dem Auto, aber mit einem Zwischenstopp in Stuttgart, weil wir natürlich gesagt haben, wenn wir schon mal da in der Nähe vorbeifahren, dann werden wir uns den Parcours natürlich anschauen. Das haben wir gemacht.
Und?
Wir waren sogar noch pünktlich zum Tageslicht da und haben die letzten 30 Minuten des Tages genutzt, um uns die Strecke anzuschauen. Und ich muss sagen, er ist zu schwer. Der Parcours ist auf jeden Fall, es wäre für mich eine Überraschung, wenn da ein Sprinter gewinnt oder ein ähnlicher Fahrertyp, wie ich es bin, oder allgemein ein Fahrertyp, der über 75 Kilogramm wiegt.
Ja.
Also für mich ist auf jeden Fall der absolute Top-Favorit auch Max Schachmann auf dem Parcours. Allgemein Bora ist natürlich super stark. Also ich glaube auch Nils Politt oder Emo Buchmann, können da auch gewinnen. Wahrscheinlich ist Nils der einzige Fahrer, der über 75 Kilo wiegt und da gewinnen kann. Aber ihr müsst euch das so vorstellen, dass man so ein bisschen wie in einem Dreieck um das Stadion der Stuttgarter Kickers fährt. Und eigentlich ist wirklich nur diese 400-500 Meter lange Zielgerade. Das ist das einzige Flache auf der Runde. Und dann fährt man nach diesem Flachstück rechts weg, fährt eigentlich eine super breite Bundesstraße für 3 Kilometer bergrunter. Die ist aber nicht steil bergrunter, sondern so 2-3%, würde ich sagen. Das heißt, das rollt gut im Feld. Und dann muss man aber jede einzelne Runde wirklich einen brutalen Positionskampf machen, weil man dann in sowas wie eine Spitzkehre reinfährt, wo noch so 2 Inseln, oder die Straße wird geteilt durch 2 Inseln. Und dann kommt man aus der Kurve raus und steht eigentlich direkt im 1,1 Kilometer steileren Teil vom Anstieg. Also das Straßenschild, was ich fotografiert habe an dem Berg, besagt 15% an einer Stelle auch. Und der ist halt wirklich 1,1 Kilometer, ist das schon nicht ohne. Und dann, wenn man diese 1,1 Kilometer geschafft hat, zieht er sich halt einfach dann für 2 Kilometer weiter mit so Vollflat, würde ich sagen. Also so 1-2%, bis man halt an der Zielkurve wieder ist. Das heißt, 1,1 Kilometer Berg wäre für mich ja noch okay, wenn es danach irgendwie wieder runter geht oder so, dass man sich vielleicht kurz erholen kann für einen Sprint oder so, aber dadurch, dass es dann einfach dann noch 2 Kilometer weiter hoch geht bis zum Ziel, macht es die Sache wirklich schwer. Und dann darf man ja im Männerrennen nicht vergessen, dass es 25 Runden sind. Und dann 25 Runden kommt man auf 3000 Höhenmeter in unserem Rennen. Von daher ist es schon eine richtige Ansage. Und das ist also der erste Grund ist, wenn der Parcours jetzt super wäre, dann würde ich natürlich auf jeden Fall fahren. Jetzt ist der Parcours so, dass ich sage, okay, ich habe sicherlich Respekt vor dem Parcours, keine Angst, da gibt es auf jeden Fall bessere deutsche Fahrer auf dem Parcours. Aber trotzdem versucht man ja irgendwie seine Chancen wahrzunehmen und zu starten. Aber es hängt jetzt auch noch, oder der zweite Grund, warum wir uns noch nicht entschieden haben, ist einfach die Tournominierung.
Ja.
Wir haben ja eigentlich, haben wir uns jetzt extra Mittwochmorgen erst getroffen, weil ich die Erwartung hatte, hier mitteilen zu können, ob ich nominiert worden bin oder nicht. Ich habe aber bis jetzt noch keinen Anruf von meinem Team bekommen. Von daher weiß ich, Stand jetzt weiß ich noch nicht, ob ich die Tour de France fahre oder nicht. Und man kann es, glaube ich, so zusammenfassen, wenn wir die Tour nicht fahren, dann werden wir auf jeden Fall fahren, weil dann kommen auch nicht so viele Rennen im Juli, also eigentlich gar keine. Und dann werden wir die Tour de Suisse Form auf jeden Fall nutzen wollen, um wenigstens einfach ein schönes Rennen zu zeigen. Von der Platzierung her jetzt, will ich jetzt mal gar nicht sprechen, weil es einfach schwer vorauszusagen ist, was man da machen könnte. Ja, und wenn man zur Tour nominiert wird, da muss man einfach wirklich abwägen, was ist jetzt einem wichtiger, nochmal ein freies Wochenende und nochmal Luft holen, weil ja einfach die Titelchancen nicht besonders groß sind auf dem Parcours, oder sagt man trotzdem, hey, ich nehme die Aufgabe an, ich habe Bock, und auch der Stress mit Meisterschaft fahren und dann zwei Tage später zur Tour de France abreisen, nehme ich auch auf mich. Das ist aber eine Entscheidung, die ich erst treffen werde, wenn ich halt die Nominierung weiß.
Ja.
Von daher hoffe ich, konnte ich dir auch den Parcours ein bisschen näher bringen. Weil
ja, das war jetzt interessant tatsächlich, weil ich habe so unterschiedliche Sachen gehört. Also zum einen im Blick auf das Profil und die Höhenmeter, die man auf einer 7-Kilometer-Runde sammelt, kann es nicht flach sein. Also ist einfach faktisch, physikalisch nicht möglich. Und dann habe ich aber von Mädels, die eben vor Ort waren, gehört, ja, den kann man mit dem großen Blatt fahren, den Anstieg. Und dann habe ich auch gedacht, also das ist einfach wirklich, das kann eigentlich nicht sein, weil sonst kommt man nicht auf die Höhenmeter, wenn man die andere Hälfte der Runde bergab fährt. Und deshalb hat es jetzt eigentlich bestätigt, was ich befürchtet hatte. Für mich ist es zwar Heimrennen, aber ich kenne die Runde nicht, weil Heimrennen heißt halt da, wo ich aufgewachsen bin. Aber jetzt lebe ich ja doch schon ein paar Jahre in NRW. Und ich werde mir die Strecke wahrscheinlich frühestens nach dem Zeitfahren nochmal zu Gemüte führen, einfach zum Ausfahren nochmal kurz die Runde abfahren, weil ich glaube, gerade diese Spitzkehre, von der du gesprochen hast, die, da macht Sinn, sich die einmal anzuschauen und nicht das erste Mal im Rennen zu fahren. Aber ja, ich denk auch mit dem Blick auf das Profil, dass das auf jeden Fall eine Strecke sein wird für eine Fahrerin wie Liane Lippert, Clara Koppenburg, Hanna Ludwig sehe ich da auch, die ist auch stark dieses Jahr, aber auch nicht wirklich für eine schwerere Fahrerin. Ich glaube, da muss man schon ein bisschen Bergbeine mitbringen.
Auf jeden Fall, ja.
Wie sieht es mit dem Zeitfahren aus bei dir?
Da werde ich auf jeden Fall nicht
starten. Du hast ja jetzt zwei Zeitfahren gemacht.
Ja, ja, richtig. Aber das wird nicht... Ach, übrigens, das fällt mir gerade ein, das ist eigentlich auch noch eine witzige Story von der Tour de Suisse. Wir hatten ja mit dem Bergzeitfahren. Also erstmal zu dem Wochenende an sich. Also ihr merkt, die Tour de Suisse hat sich richtig eingeprägt bei mir. Die hat sich richtig eingebrannt.
Spuren hinterlassen.
Ihr müsst euch vorstellen, die Freitagsetappe, die Etappe 6, war so, dass wir in Andermatt gestartet sind. Wir sind den Gotthardpass zum Start hochgefahren, runter das Tal, dann den Lugmanierpass und dann runter.
Ja, das hatte ich
ab. Nee, genau. Das war Etappe 6. Etappe 7 hatten wir dann Bergzeitfahren am Oberalppass. Da sind wir den Oberalppass hochgefahren und dann runter. Und dann war ein Andermatt Ziel. Dann habe ich mir die Etappe 8 angeschaut und dann habe ich realisiert, dass Etappe 8 ist einfach Etappe 6 und 7 andersrum. Das heißt, wir sind sozusagen zwei Tage lang diese drei Pässe gefahren, um dann wieder an demselben Punkt zu sein, um dann am letzten Tag die alle drei wieder andersrum zurückzufahren. Was man natürlich dann auch, weil ich dann alle drei Berge schon kannte, auch nicht gerade besser gemacht hat. Das Erste. Aber die witzige Story ist eigentlich das Bergzeitfahren. Da erstmal danke an viele Hörer. Ich habe mir ganz am Anfang, war ja eine Rubrik, die mir gerade auffällt, die ich nicht mehr gemacht habe, Radsport verbessern, habe ich am Bergabzeitfahren vorgeschlagen. Und man kann so sagen, das Bergzeitfahren bei der Tour de Suisse war so ein halbes Bergabzeitfahren, weil wir sind halt den Pass hochgefahren und den Pass runter. Und es bleibt zu sagen, dass ich die dritt- oder viertschnellste Zeit bergunter hatte. Was aber daran lag, dass André Greipel die Minute vor mir gestartet ist. Und ich bin am Aufstieg, bin ich glaube ich eine halbe Minute schneller gefahren. Das heißt, eine halbe Minute an so einem Pass ist ja nicht viel, man sieht ihn dann schon immer. Und dann hatte ich sehr, sehr viel Glück, dass Jonas Rutsch, der 3 Minuten hinter mir gestartet ist, der hat mich genau oben am Berg aufgefahren. Also der war super stark, der ist glaube ich 15. geworden im Zeitfahren. Und der ist auch mit dem Zeitfahrrad gefahren. Und dann ist er an mir vorbei und es war noch erst noch so ein Plateau und dann ging es bergunter. Und das war natürlich ein super Sog für mich, dass ich einfach hinten dranbleiben konnte.
Ja.
Und dann haben halt Jonas und ich in der Abfahrt zusammen dann André überholt. Und André hat halt vorher ein Ziel ausgegeben, das war, dass ich ihn nicht einhole in diesem Zeitfahren. Und ich hatte natürlich das Ziel, ihn einzuholen, weil er nur eine Minute vor mir war. Und Das war natürlich ein witziger Tag für uns beiden Trainingstiere. Und das Einzige, was er nach dem Rennen zu mir gesagt hat, war völlig humorlos. Du Arschloch.
Verständlicherweise. Aber Jonas saß doch danach auch auf dem Hot Seat, oder?
Genau.
Für eine Zeit lang.
Genau. Ja, ich meine, 15. hört sich jetzt vielleicht erstmal, wenn man das so hört, nicht so krass an, aber jeder, der dieses, also ich meine, da ging es halt einen 11 Kilometer Pass hoch und ja, der Junge ist über 1,90 groß, also der ist richtig groß und also die Wattwerte, die er gefahren hat, waren wirklich, also kann man hier auch mal einfach erwähnen, dass es eine absolut krasse Leistung war von Jonas an dem Tag. Und warum habe ich das, genau, wegen den Zeitfahren habe ich das erzählt.
Ja,
ich werde nicht Zeitfahren nicht fahren, aber das ist ja auch spannend. Also ich gerade aufs Männerzeitfahren bin ich gespannt, weil der Toni Martin eigentlich ein Abo hat auf den deutschen Meistertitel.
Ja.
Aber ich glaube, dieses Jahr könnte das wackeln. Ich meine, der hat sich bei der Paris-Sitze den Ellbogen gebrochen, ist jetzt die Dauphiné-Rundfahrt gefahren, da auch schon wieder gut im Tritt gewesen. Aber ich glaube, gerade so Nils Polit, Max Walscheid, Nikias Arndt, Jascha Sütterlin, da wird es auf jeden Fall viele geben, die denen das Leben schwer machen werden. Und ich bin auf jeden Fall gespannt, als Zuschauer Samstag mir das Männerzeitfahren anzuschauen.
Ja.
Und du fährst das Zeitfahren, hast du gesagt.
Ja, ich fahr's.
Ist es vielleicht sogar das größere Ziel als das Straßenrennen? Oder wie sieht
ja,
das bei dir aus?
Ja, also was den Kurs angeht, ja, würde ich sagen. Beim Zeitfahren kann ich halt auch noch nicht genau sagen. Da habe ich jetzt auch nur die Rückmeldung von den Fahrerinnen, die dort waren. Die sagen, es ist relativ anspruchsvoll. Es geht eigentlich nie wirklich flach. Eigentlich immer hoch, runter, hoch, runter. Mal schauen.
Ich wünsche dir viel Glück.
Vielen Dank.
Die Nachtschicht.
Ja, bis dahin habe ich jetzt keine mehr.
Aber die Nachtschicht hatte ich in Form gebracht.
Ja, ja.
Und ja, zum Straßenrennen wird man ja dann sehen, du fährst auf jeden Fall, ob ich fahre, wird man sehen, das wird sich jetzt die nächsten paar Tage entscheiden. Lust habe ich auf jeden Fall. Ich meine, so eine deutsche Meisterschaft ist ja auch irgendwie immer auch was Besonderes, egal wie lange man schon Profi ist. Und
absolut,
schauen wir mal. Auch der Fakt, dass Max Schachmann das Zeitfahren nicht fährt, weil ich hätte ihn auch im Zeitfahren als absoluten Titelkandidaten gesehen, zeigt, glaube ich, dass er sich wirklich voll auf Straßenrennen konzentriert.
Ja.
Und ich bin einfach mal gespannt, wie das wird. Aber ich meine, klar, Bora wird da wieder mit 10, 11 Fahrern am Start stehen. Das macht es nicht einfacher für Fahrer wie mich, die eigentlich Einzelstarter sind oder mit André zu zweit. Aber es wird spannend werden.
Ja, und wir dürfen, glaube ich, wieder um 7.50 Uhr starten.
So früh müsst ihr wieder.
Ja, die letzten Jahre sind wir auch immer um 8 am Start gestanden, was 2019 auch recht angenehm war, weil es super heiß war auf dem Sachsenring. Aber letztes Jahr war es dann einfach nur früh und ich glaube, dieses Jahr wird es einfach auch nur früh. aber gut, ich habe mich ja jetzt dran gewöhnt, früh aufzustehen und zu jeglicher Zeit auch mitten in der Nacht meine Leistung abzurufen. Deshalb, vielleicht kommt mir das sogar entgegen.
Ja, wir werden berichten. Wir werden berichten.
Das genau,
ist ja,
wir
ich glaube, wir haben jetzt genug über die DM, die anstehende DM in Stuttgart geredet. Und
ja, für mich ist halt, das sage ich vielleicht noch dazu, für mich ist dieses Jahr halt ganz anders als die letzten Jahre. In den letzten 3 Jahre war ich ja immer mit einem deutschen Team unterwegs. Und dann hat man natürlich einfach immer Mechaniker da, man hat eigentlich alles ist so ein bisschen organisiert. Jetzt bin ich bei einem amerikanischen Team, das heißt, es läuft alles so ein bisschen in Eigenregie. Das verändert das Ganze natürlich und man ist halt auch Einzelfahrerin. Das macht es natürlich auch nochmal ganz anders. Aber dadurch ist halt irgendwie auch so ein bisschen der Druck nicht da. Und ich freue mich jetzt eigentlich nur, zu Hause zu fahren und also in der Heimat ein Rennen zu fahren und mal zu gucken, ob die Beine sich ins Positive entwickelt haben durch die Änderungen im Training die letzten Wochen. Und ja,
Ich finde, es ist gut, dass du es sogar nochmal gesagt hast, weil das könnte, glaube ich, spannend für alle Zuhörerinnen und Zuhörer sein. Wie du sagst, also André und ich, selbst wenn wir fahren, müsst ihr euch auch vorstellen, wir werden unser Hotel selber buchen, wir werden da selber hinfahren müssen selber unsere Nummer abholen, unsere Akkreditierung, den PCR-Test machen, also alles eine Eigenregie, was sich jetzt für euch natürlich von außen vielleicht so anhört, macht ihr das nicht immer? Nee, eigentlich haben wir ja das Team, was sich um all das kümmert und einen sportlichen Leiter vor allen Dingen. Und das ist dann schon ein Novum bei der deutschen Meisterschaft, dass man sich selber um alles kümmert. Auch zum Beispiel, ich werde mit meinem Trainingsrad fahren und dann halt meine, ich habe Laufräder mitgenommen aus der Tour de Suisse, falls ich fahre, dass ich wenigstens Wettkampflaufräder habe. Ich werde ja Leo, meine Frau, mitnehmen. Das wird dann das ist sozusagen meine eingetragene Betreuerin, die wird mir Flaschen angeben dann auf dem Parcours.
Das war übrigens mein erster Eindruck von dir und Leo. Da waren wir im gleichen Hotel bei der DM 2019 und Leo hat dir die Laufräder zum Bus getragen.
Ja?
Ja. So da habe ich gedacht, der Rick hat's im Griff. Aber ja, das stimmt. Ich merke nämlich auch, dass grundsätzlich bin ich entspannt, was das Rennen angeht, aber man hat halt diesen anderen Nervositätsaspekt, weil man halt weiß, also bis gestern, ich habe jetzt hier zum Glück Alexander Weifenbach, der ab und zu, wenn ich verzweifelt bin, mit meinem Material drüber schauen kann und mich retten kann. Aber ja, gestern und vorgestern, als ich dann die neuen oder die Wettkampflaufräder und die Scheibe reingemacht habe beim Zeitfahrrad, halt die Bremsscheibe gestriffen und ich habe es einfach nicht eingestellt bekommen. Und dann steht man halt da und denkt sich, was, wenn ich das bis Samstag nicht hinkriege? Dann habe ich halt wirklich ein Problem, weil dann bin ich auf keinen Fall schnell. Und da sind halt so ein paar immer diese Fragezeichen auch so, okay, ich hab jetzt Schlauchreifen, was, wenn ich jetzt noch beim Strecke abfahren mir einen Platten hole, was mache ich dann so kurzfristig? Und das sind halt dann manchmal so ein bisschen die Faktoren, die einen dann nervöser machen, weil man eben nicht dieses Backup hat, dass man einen Mechaniker an der Seite hat oder einen Freund, der irgendwie gut schrauben kann. Ich glaube, von uns beiden, also von Lennart und mir, bin ich da die Bessere am Imbus. Aber ja, wird schon werden.
Genau, wird schon werden. Wie immer wird unser Podcast Parallelwelten präsentiert von Rose Bikes.
Gute Nachrichten, das neue Backroad Plus ist auf dem Markt. Das beliebteste Rose Bike, jetzt elektrifiziert. Es hat alles, was du von einem E-Bike der nächsten Generation erwartest.
Außerdem kommt morgen noch die neue Apri-Linie von Rose an den Start. Da ist nämlich viel los. Zwei Kollektionen, einmal die Core-Kollektion und einmal die Core-Performance-Kollektion, plus die Kapseln Coast, Jellyfish und Unpaved. Ab morgen früh auf rosebikes.de zu erreichen. Das heißt natürlich, wenn ich sage ab morgen früh, könnt ihr das jetzt schon auf rosebikes.de finden. Außerdem noch ein kleiner Update zu dem Store in Köln. Was ist denn da noch los, Tanja?
Köln sucht immer noch einen Store-Manager mit Bike-Erfahrung. Also meldet euch, wenn ihr Lust drauf habt.
So, jetzt viel Spaß mit der Folge. Wie immer präsentiert von Rose Bikes. Danke, Rose.
Danke.
Ein weiterer Punkt, über den wir noch kurz sprechen könnten, wäre die Tournominierung. Ich hatte ja bei mir persönlich schon geredet, dass ich noch nichts weiß. Und am Mittwoch, dem 16. Juni, meines Wissens hat nur Bora bis jetzt ihren kompletten Kader bekannt gegeben. Das Team Bora Hansgrohe. Und da gab es meines Erachtens, die fahren voll auf Gesamtwertung mit Wilco Keldermann und Emo Buchmann. Und greifen wieder Etappensiege und das grüne Trikot mit Peter Sagan an. Was für mich natürlich einfach spannend war von außen, ob Pascal Ackermann nominiert wurde, was ihm ja öffentlich versprochen wurde in der letzten Zeit. Und Ackes wird leider zu Hause gelassen. Das tut mir auf jeden Fall mega leid für ihn, weil es aus meiner Sicht voll verdient gehabt hätte, da hinzufahren, was er so in den letzten Jahren geleistet hat. Wird es auf jeden Fall Zeit, dass er auch endlich mal die Tour fährt. An dieser Stelle auf jeden Fall super schade. Ist ein Fahrer, der bei der Tour fehlt. Bora hat halt auch einfach ein super krasses Team und dann da unter die ersten 8 zu schaffen, ist sicherlich nicht einfach. Deswegen wollte ich das einfach nochmal kurz erwähnt haben, weil das ja gestern so ein bisschen in den News war. Ich meine, auch so ein erfahrener, guter Fahrer wie Markus Burkhardt hat es nicht ins Team geschafft, was ja einfach nur bestätigt, was da für eine Leistungsdichte, wie hoch das Niveau bei Bora ist. Deswegen ist es keine Schande, da nicht mitgenommen zu werden, sondern einfach nur schade, dass da zwei deutsche Fahrer, die man hätte sicherlich gerne bei der Tour gesehen hätte, dass sie nicht dabei sind. Liebe Grüße an der Stelle auf jeden Fall. Und ich glaube, das war es so zum Thema Tournominierung. Mehr gibt es da noch nicht zu sagen.
Ja gut, ihr habt gestern Chris Froome und Michael Woods als nominiert veröffentlicht. Aber gut, das war auch zu erwarten.
Michael Woods war klar. Fumi war ja so ein bisschen
wackelig.
Aber im Nachhinein kann man sich das auch erklären, wenn man da so ein bisschen aufgepasst hat in der Klatschpresse und weiß, was bezahlt wurde an Chris Froome.
Ich wollte gerade sagen, wenn Cavendish sagt, er verdient nicht genug, um eine Grand Tour zu fahren, dann muss man sagen, Chris Froome muss die Grand Tour fahren. Alle eigentlich für das Geld.
Alle drei.
Ja.
alle Rennen, die im Kalender stehen.
Alle.
Ich habe noch eine witzige Story, ein Throwback zur letzten Folge, wo wir ja über unsere Wikipedia-Bilder gemeckert haben. Erstmal vielen, vielen Dank an alle Hörerinnen und Hörer, die sich da Mühe gegeben haben, dieses Wikipedia-Bild zu ändern. Das hat sich anscheinend als deutlich schwerer herausgestellt, als es ist. Also mir haben mindestens, glaube ich, 3 oder 4 Leute geschrieben, dass sie das Bild geändert hätten. Und es ist relativ witzig, wenn man auf den Wikipedia-Eintrag geht, dann kann man auch nach unten scrollen und letzte Änderung. Und ich glaube, seit dem 4. Juni, seitdem wir das gesagt haben und die Folge rauskam, gibt es einfach 22 Änderungen in meinem Wikipedia-Eintrag. Und es ist immer nur so, neues Bild. Bild hat kein Urheberrecht, wurde wieder gelöscht. Also da gibt es richtige Wikipedia-richtige Ritter,
ja,
die da drauf achten, dass da alles konform ist. Und mein Bild wird wirklich, glaube ich, 10-mal geändert und 10-mal zurückgeändert. Und jetzt ist nicht mehr das Bild drin, was vorher war, ein anderes, immer noch aus Katyusha-Zeiten. Aber ich bin ganz ehrlich, ich habe es einfach aufgegeben. Ich so, ey, komm, ist mir egal, macht was ihr wollt.
Ja, ich habe auch, ich hatte genau das gleiche Erlebnis. Und der Willi, ich weiß gar nicht, wie er weiter heißt, aber Willi hat es dann in Angriff genommen, aber hat mir das dann auch geschrieben mit dem Urheberrecht. Und am besten macht man einfach ein Selfie und dann hat man dieses Selfie bei Wikipedia drin mit eigenem Urheberrecht.
Ja, aber dann musst du dir ja einen Autoren-Account erstellen.
Genau, ich schick Willi das Selfie und Willi regelt.
Nee, aber Willi, ich halte dasselbe, Willi darf das nur machen, wenn du ihm eine Einverständniserklärung schickst. Das hatte ich nämlich auch. Ich habe auch mit der lieben Franzi telefoniert.
Du bist sogar zum Äußersten geschritten und hast telefoniert.
Ich habe telefoniert. Ich habe richtig, weil ich habe mich gewundert, dass ich habe es nicht ganz verstanden. Ich rede da auch mal offen. Bei Wikipedia heißt sie Nicola und Nicola hat halt jedes einzelne Mal immer dieses Bild wieder zurückgeändert.
Ja.
Und ich konnte mich daran erinnern, dass mein guter Freund Robert Pawlowski mir gesagt hat, das ist halt die Nicola oder Franzi, ich weiß nicht, also es gibt eine Person, die halt wirklich im Radsport Deutschland Wikipedia im Griff hat und die kennt er. Und dann habe ich ihm geschrieben, sag mal, kann das sein, dass diese Nicola diese Person ist? Und dann hat er gesagt, ja, und ich habe die Nummer. Und dann habe ich gesagt, kannst du mir die Nummer geben? Ich rufe die jetzt an. Und dann habe ich sie angerufen. Und da hieß sie, ich nenne sie jetzt Franzi, also sie hat sich mir als Franzi vorgestellt. Der Wikipedia-Name ist Nicola, ist ja auch egal. Ich will die Leute jetzt nicht verwirren, ich habe es auch nicht ganz verstanden. Aber Franzi hat mir halt dann erklärt, dass es einfach nicht geht, wegen Urheberrecht. Das ist ja auch extrem wichtig. Und dann habe ich halt mit ihr ein bisschen telefoniert, die war sehr nett. Und ich habe mich auch bedankt, dass sie da so viel Zeit investiert in Wikipedia. Da muss man auch Respekt vorhaben, ja, weil man bekommt man ja nichts dafür. Ja, und Franzi hat gesagt, was ist, wenn ich dir ein Bild schicke, habe ich gesagt. Kannst du es nicht einfach hochladen? Ja, nur mit einer Einverständniserklärung. Und ich war gerade bei der Tour des Wiss und alles war nicht alle. Also war auf jeden Fall eine spannende Zeit, wenn man merkt, was es alles braucht, um so ein Bild zu ändern.
Ja, kein Wunder, dass du keine Podcast-Aufnahme machen konntest, wenn du hier mit deinen Wikipedia-Artikeln beschäftigt warst.
Ich habe da richtig rumtelefoniert wegen diesem Bild. Ach ja.
Ja, mal gucken, dann mache ich mich an die Einverständniserklärung und an Selfie. Und wer weiß, vielleicht habe ich nächste Woche ein neues Wikipedia-Bild.
Wir werden sehen.
Danke, Willi.
Wir bleiben für euch da auf dem Laufenden. Investigativ.
Wir bleiben dran.
Gibt es bei dir noch? Was ist bei dir noch im Juni passiert? Gibt es da noch was, worüber du reden möchtest?
Ich habe tatsächlich hauptsächlich gearbeitet. Und wenn ich nicht gearbeitet habe, habe ich trainiert. Also ich bin meinen 3 Jobs nachgegangen.
Fleißiges Bienchen.
Tatsächlich, ja. Ansonsten beobachte ich immer, ich war ja im Frühjahr mit dem Leopard Pro Cycling Team im Trainingslager, die haben mich ja mitgenommen. Und seitdem beobachte ich die Jungs natürlich immer. Und die sind jetzt die Oberösterreich-Rundfahrt gefahren. Und tatsächlich war das ein sehr spannendes Rennen. Da hat man gemerkt, die haben richtig Bock. Also die haben sich einfach schon teilweise irgendwie nach 10 Kilometern alle auseinandergefahren. Wenn es nicht mal wirklich, also teilweise waren es anspruchsvolle Strecken, aber manchmal war es auch flach und so ein 3. Kategorieanstieg und es waren nur noch 20 Leute übrig. Also die hatten wohl richtig Bock, sich da, jetzt hätte ich fast ein Wort gesagt, das man in einem Podcast besser nicht sagt.
Zu zerfleischen.
Genau, zu zerfleischen. Und hier meine Leopard-Homies, Jan Maas und Arthur Kluckers, sind sehr stark gefahren. Jan Maas am Ende 5. im GC und ein 6., ein 8., ein 11. Platz und der ist auch dieses Jahr insgesamt sehr, sehr stark unterwegs und Arthur erst vor kurzem U23 Luxemburger Meister auf dem Sachsenring geworden. Da waren ja alle Nationen zusammen unterwegs, nicht alle, aber die Schweizer, die Luxemburger und die Deutschen. Der alle. Hat sich auch, genau, alle Nationen, Der ist auch Siebter auf einer Etappe geworden und Vierter in der Youth Classification und hat wirklich Spaß gemacht, den zuzuschauen. Waren gute Rennen, sehr spannend. Also einfach auch mal bei YouTube andere Rennen anschauen als die, die bei Eurosport und GCN laufen. Da sind manchmal sehr spannende Rennen dabei. Kann ich empfehlen.
Ja, auf jeden Fall. Also wenn wir schon mal bei anderen sehr spannenden Rennen sind, dann würde ich nochmal, was ja auch im Juni stattgefunden hat, das Unbound-Rennen erwähnen. Ich glaube, den meisten Leuten wird es noch als Dirty Cancer bekannt sein. Mittlerweile heißt es ja Unbound, also einfach ein 300 Kilometer Gravel-Rennen in Kansas, so 10 Stunden hat, glaube ich, sie jetzt. Also ich glaube, es sind genau 300 Kilometer, also das Männerrennen.
Genau, es gibt irgendwie, genau, das Frauenrennen sind auch 200 Meilen, also es gibt 200 Meilen, 100 Meilen und dann gibt es noch Unbound XL, das sind dann, glaube ich, 367 Meilen oder sowas. Also da, die sind dann halt tatsächlich fast den ganzen Tag unterwegs. Okay. Und es gibt, glaube ich, noch ein kürzeres Rennen, das sind dann 50 Meilen oder sowas. Das ist dann die kleinste Version davon.
Man kann sagen, das ist das größte oder bekannteste Gravel-Rennen, was es derzeit gibt.
Ja.
Und also das Männerrennen hat ein ehemaliger Teamkollege von mir gewonnen. Da habe ich mich sehr drüber gefreut und ihm auch gratuliert. Ian Boswell. Es ist witzig zu sehen, wenn man so dann durch die Ergebnislisten geht mit Ian Boswell, Lawrence Tindam, ja. Ted King. War da vorne dabei Peter Stettiner. Das sind einfach alles Ex-Profis, die aber mit dem professionellen Radfahren aufgehört haben, aber ja einfach so eine neue Liebe entdeckt haben. Und ich glaube, das beste deutsche Gegenbeispiel wäre so ein Paul Voss, der ja auch in dieselbe Kerbe schlägt momentan.
Der, glaube ich, auch am Start gestanden wäre, wenn es nicht mit dem Reisen so schwierig wäre.
Genau, das ist auch meine Info, die ich so hatte. Und ja, also ich fand es einfach von außen sehr, sehr cool zu betrachten. Und ich glaube, das Rennen wird auf jeden Fall in Zukunft auch noch mehr und mehr Aufmerksamkeit bekommen und einfach eine coole Szene, die Gravel-Szene, und verfolge ich sehr gespannt.
Ja, meine Teamkolleginnen waren ja auch am Start. Lauren Stevens hat das 100-Meilen-Rennen gewonnen und Emma Langley wurde Zweite und Maddie Ward Sechste, meine ich. Und das Mädel von uns, Emily Joy Newson, die am längsten unterwegs war, dieses 200-Meilen-Rennen gefahren und ist da Dritte geworden. Also auch starke Leistung.
200 Meilen ist schon heftig. Sind,
also ich glaube, die Mädels waren 12,5 Stunden.
Ist schon richtig krass.
Unterwegs. Und ich meine, sie hat auch schon ein Kind bekommen und sie hat gesagt, also sie kann sagen, dass die Geburt und Anbau und Gravel also sich ungefähr ähnlich anfühlt. Also es scheint intensiv zu sein.
Okay. Alter, dann fahre ich da nicht.
Ich glaube halt auch, also jetzt nicht nur der reine Aspekt des Fahrens, aber auch anscheinend ist der Gravel da relativ spitz. Das heißt, man hat auch ständig Platten und man ist da ständig am Flicken und am Wechseln. Und ich glaube, dass wenn dann halt irgendwann die Müdigkeit dazukommt, dann ist es halt auch richtig anstrengend für den Kopf.
Also kein Rennen für mich, wenn ich, dann bin ich einfach raus beim ersten Platten.
Wahrscheinlich.
Was ist denn mit unserer Rubrik Mitarbeiter oder Mitarbeiterin des Monats? Können wir auch mal
machen.
Ja,
mir ist auch aufgefallen, wir haben so die Lifehacks oder die Radhacks haben wir auch weggelassen. Mitarbeiter des Monats, wir hauen so gar nichts mehr raus. Aber ich habe noch eine Geschichte zum Platten, das war echt ganz witzig.
Okay.
Ich bin letztes Rad gefahren und war dann so auf dem Rückweg, mache ich öfter.
Und hattest Platten dann?
Nein, ich hatte tatsächlich keinen Platten, aber ich habe so einen jungen Mann mit Platten auf so einer Verkehrsinsel sitzen sehen.
Hast du gelacht.
Und habe genau,
auf die Zeit gelacht.
Genau, das ist so mein Ding. Und habe ihn dann gefragt, ob er alles hat. Und er hat gemeint, ja, nee, er hat leider keinen Schlauch. Und ich gesagt, ja gut, ich muss jetzt nur noch 2,5 Kilometer nach Hause. Ich habe einen Schlauch dabei, kann ich haben. Und dann habe ich ihm den gegeben und er hat dann gemeint, ja komm, ich schicke dir was bei PayPal. Und dann dachte ich mir auch so, wie witzig eigentlich, dass sowas halt mittlerweile geht, dass man dann einfach so sagt, so ja, ich gebe dir den hier. Und er dann sagt, ja, aber ein bisschen was gebe ich dir dafür, ich schicke es dir bei PayPal.
Ja.
Sehr, sehr, sehr praktisch. Sehr
witzig. Und du hast, so wie ich dich kenne, hast du die Situation aber auch richtig ausgenutzt. Du hast den Schlauch richtig hochgehandelt.
Genau, ich habe dann. Ich
400
den,
Euro kostet
ich hab
der.
Ich habe den Schwaben raushängen lassen und habe gesagt, ja, also für 350 bist du dabei. Ist aber auch Hochqualitätsschlauch.
Das wäre geil, das wäre richtig witzig, wenn du so mit dem feilscht.
Ja. Aber ja, die Verzweiflung wäre, glaube ich, auch noch nicht groß genug gewesen, um ihn richtig hoch zu handeln. Sonst hätte ihn sein Nachbar abgeholt, hat er gemeint.
Ah, okay.
Aber ich hatte dann halt, das war gerade diese Zeit, wo es echt nicht gut lief. Ich glaube, es war tatsächlich sogar an diesem Mittwoch nach dem Nachtdienst. Und man muss dazu sagen, als ich zum Nachtdienst gefahren bin, ich bin in die falsche Bahn eingestiegen. Dann bin ich erstmal zu spät gekommen. Da hat es schon angefangen. Dann habe ich in der ersten halben Stunde habe ich erstmal mein Handy verloren. Dann dachte ich mir, es läuft. Dann war diese Nacht ja absolut schrecklich. Und dann wollte ich mich am nächsten Tag, wir haben mittwochs treffen wir uns eigentlich so meine alten Studienfreunde, die jetzt in Köln wohnen. Wir treffen uns und es war jetzt halt in der ganzen Corona-Zeit ausgesetzt. Und jetzt haben wir uns endlich mal wieder getroffen und ich kam dann gerade noch pünktlich vom Radfahren heim, um mich umzuziehen und fertig zu machen und merke so, ich habe ja gar keinen Test. Ich brauche einen Test.
Ja.
Und das war halt, weil ich bisher die Gastronomie nicht mehr genutzt habe, seit es Corona gibt, habe ich überhaupt nicht daran gedacht. Und dann stand ich da und es war halt schon 19 Uhr und dann die meisten Testzentren haben bis 18 Uhr auf und dann gibt es noch ein paar, die bis 20 Uhr oder 21 Uhr offen sind, aber da waren halt schon alle Slots gebucht. Mhm. Dann habe ich mir gedacht, so, was mache ich jetzt? Ich will auf jeden Fall dahin. Also ich war zu dem Zeitpunkt halt schon so leicht übernächtigt. Diese Nacht hat mich gestresst. Das Training war anstrengend. Ich war einfach schon so ein bisschen Limit, muss ich sagen. Und ich hatte mich einfach gefreut, meine Freunde zu treffen. Und es wird noch viel besser. Meine Freunde zu treffen und einfach ein bisschen zu quatschen. Also ich gedacht, ist mir jetzt wirklich egal. Ich kaufe mir jetzt einfach so einen Test für 30 Euro. Und ich meine, es tut im Schwaben schon weh. Aber ich habe mir gedacht, ich will da unbedingt hin. Ich kaufe mir den jetzt. Also ich mir dann einen Termin ausgemacht irgendwo in der Stadt. Bin los zur Bahn. Dann sehe ich auf einmal das Testzentrum, das immer nur bis 18 Uhr auf hat in Deutz, ist doch offen. Ich, super, hab da den Test gemacht, bin dann zur Bahn, fast pünktlich da angekommen und habe halt auf die E-Mail gewartet mit dem Testergebnis. Hab die auch bekommen, als ich da vor dieser Brauerei stand und wollte mein Testergebnis einlösen. Dann hatte ich aber, um dieses Testergebnis zu bekommen, muss man nochmal sein Geburtsdatum, seine Postleitzahl und seine E-Mail-Adresse eingeben. Und ich muss dann in dieser Hektik und in meinem, ich bin schon kaputt, ich bin gerade Anschlag, habe ich halt schnell eingegeben. Ich muss irgendeine Zahl falsch eingegeben haben. Dann stand ich da vor diesem Restaurant, meine Freunde drin. Ich hatte dieses Testergebnis, habe mich abstreichen lassen und ich kam nicht an dieses Testergebnis, dass ich vorzeigen musste, um da reinzukommen, weil ich irgendeine Zahl falsch angegeben habe. Und dann stand ich da und da dachte ich mir, es lief jetzt wirklich nicht gut. Warum passiert das jetzt? Ich fange an zu weinen. Also ich habe nicht angefangen zu weinen, aber ich hätte fast angefangen zu weinen. Und dann bin ich da stehen geblieben und habe einfach alle möglichen Zahlenvariationen eingegeben. Und irgendwann habe ich tatsächlich mein Testergebnis bekommen. Und ich hatte dann einfach anstatt einer 9 eine 8 eingegeben an einer Stelle.
Und dann war es positiv.
Dann, genau, das ist ja das Plot-Twist, auch noch das. Nee, es war tatsächlich negativ und ich konnte da rein. Und dann habe ich mich an diesen Tisch gesetzt und dann ist so diese ganze Anspannung abgefallen und habe ich einfach fast eingeschlafen. Das war ein super, super Tag. Super zwei Tage. Ja.
War eine witzige Story, muss ich sagen.
Ja, sehr gern. Gut, was haben wir noch? Ja.
Ja, sag du.
Wir haben unsere Kategorien noch nicht abgearbeitet, aber ich wollte ja eigentlich noch so ein bisschen über diesen, über dem Ozean gibt es Crit Beef und den wollten wir eigentlich auch nochmal besprechen. Und zwar gibt es ja das Almighty Team von Legion of LA rund um Justin Williams, die sich eigentlich so in den letzten Jahren formiert haben, eigentlich jetzt immer nur in der Crit-Szene unterwegs waren und jetzt zunehmend Fahrer, ins Team geholt haben, auch zwei Frauen ins Team geholt haben, Kendall Ryan und Skylar Schneider, die vorher, Kendall ist für TIBCO gefahren, Skylar ist für damals Bowls, jetzt SD-Works gefahren. Und die haben sozusagen ein bisschen auch Kampfansage gemacht und dominieren ja eigentlich auch die Crit-Szene da schon seit längerem. Und jetzt gab es ein bisschen Beef vor dem Tulsa Tough. Da gibt es ja so ist glaube ich ein Rennen in Oklahoma, wo die berühmteste Etappe ist, glaube ich, dieses Crybaby Hill. Und so wie ich das verstanden habe, gibt es eben in dieser Stadt nur einmal im Jahr einen Tag, wo man draußen Alkohol trinken darf. Und da wird halt dieses Crit veranstaltet. Und dementsprechend, also die Fahrer kommen da dreckverspritzt im Ziel an. Aber das liegt nicht am Regen oder an den Verhältnissen oder weil es ein Gravel-Rennen ist, sondern einfach, weil das verspritztes Bier ist, wenn sie diesen Crybaby Hill da hochfahren. Das ist halt so ein bisschen das ikonischste Rennen. Und davor gab es eben diesen Beef, dass Justin Williams ja das letzte Jahr eigentlich im USA Crit Champion Trikot fährt, dass er im Amateurrennen gewonnen hat. Aber es gibt eben ein Amateur- und ein Profirennen. Und das Profirennen hat ein ehemaliger Fahrer deines Teams, Travis McCabe, eigentlich in Anspruch genommen, aber der ist eben in Europa Rennen gefahren und hat dann gesagt, so ja, ich bin jetzt wieder da, ich trage jetzt wieder dieses Trikot, weil Justin Williams das eben auch bei den Pro-Rennen gefahren ist. Und ja, dann gab es halt wirklich nur einfach, also es war im Endeffekt eigentlich nur so Insta-Beef und Kommentare, wo man auch nicht weiß, was ist da Marketing und was ist da wirklich Stress. Aber man muss sagen, Legion hat absolut dominiert und das erste Rennen schon auf Platz 1 und 2 gefinisht und dann auch das Gesamtklassement gewonnen, sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen. Und ich glaube, ein Rennen haben sie auch 1, 2, 3 und 4 gemacht. Also die haben da wirklich dominiert und es gibt von der ersten Etappe eben das schöne Bild, wie Justin Williams und sein Bruder Corey Williams jubeln auf 1 und 2 und so ganz im Hintergrund auf Platz 1 sieht man Travis ins Ziel fahren im National Champion Jersey. Und ich glaube, der Beef ist jetzt wieder beiseite gelegt. Also es gibt zumindest Bilder, wo sie sich umarmen und alle Freunde sind. Aber ja, ich glaube, die Sympathiepunkte, die Legion da so ein bisschen verloren hat, haben sie jetzt auf jeden Fall mit der Leistung, mit der beeindruckenden wieder zurückgewonnen. So viel zu der Crit-Szene auf der anderen Seite der Welt.
In Amerika. Ja, ich muss sagen, mir war also das Team und die Williams-Brüder, die verfolge ich schon länger und bin Riesenfan davon, also gerade marketingtechnisch, wie die das machen mit den Sponsoren, die haben. Richtig, richtig cool. Da kann sich wirklich jedes Team, glaube ich, eine Scheibe von abschneiden. Auch, sage ich mal, dass die sagen, dass sie für Werte fahren. Also finde ich sehr cool zum Beispiel, dass die beiden auch immer wieder betonen, dass das einzige Team Radsport ist, was von Schwarzen geführt wird. Und ja, die beiden machen das einfach so, haben das aus dem Nichts, sage ich mal, hochgezogen. Und richtig, richtig cool einfach. Ist auf jeden Fall auch so ein Team, auf das ich immer schiele, wo ich sage, die machen beides, machen das wirklich sehr, sehr cool. Coole Partner, coole Sponsoren. Also schaut euch auch auf jeden Fall gerne mal, ich glaube auf Instagram heißen sie Nations Number One Beast.
Und das ist Corey Williams.
Das ist Corey Williams.
Aber und ansonsten heißt es eine Legion of LA.
Genau, das so heißt das Team. Ja. Und ja, Tyler Williams heißt einfach Tyler Williams, ne?
Justin Williams.
Justin, ja, meine ich ja. Der dritte Bruder heißt Tyler Williams, glaube ich. Justin ja, Williams. Sein. Justin Williams meine ich natürlich. Und also ich glaube, die haben auch beide mittlerweile schon über 100.000 Follower, weil die wirklich einfach einen geilen Job machen. Schaut euch die mal an. Und wie gesagt, das Team und die Fahrer und die Kritzchen, bin ich großer Fan von. Also das Rennen, was du jetzt gerade erwähnt hast, das war mir auch kein Begriff. Aber ich habe es auf jeden Fall auch verfolgt. Über Cycling News habe ich mir so ein bisschen was durchgelesen. Und finde es eine ganz konträre und spannende Szene zum, ja, als wenn man Tour de Suisse zum Beispiel dann fährt, ja. Ist das absolute Gegenbeispiel davon. Aber finde ich auch super spannend, einfach so eine Stunde Kriterium zu fahren, weil das ist ja eigentlich auch so, gerade wenn man aus NRW kommt, ist man ja so in der Szene auch groß geworden, dass man Rundstreckenrennen einfach fährt und deswegen verfolge ich das immer sehr, sehr gerne und
cool. Und in den USA hat es dann halt so diese Rundstreckenrennen, die bei uns immer so ein bisschen wenig Flair haben, so mit einer Bratwurst am Straßenrand, sind da halt einfach immer gut Zuschauer, halt einfach alles amerikanisch, ein bisschen größer, ein bisschen besser, gut Preisgeld normalerweise auch, diese Lab Primes und sowas, da wird schon relativ ein großer Topf ausgeschüttet und dementsprechend viele Fahrer sind auch da und auch konkurrenzfähige Fahrer. Das Einzige, was mich bei Legion manchmal, also das Team an sich finde ich super, aber es ist manchmal so ein bisschen, also für mich jetzt persönlich, diese Videos mit dem Lamborghini und so, ja, das gut, ist mir dann so ein bisschen, das ist mir so ein bisschen drüber, weil da denke ich mir so, was hat der Lambo jetzt mit Radfahren zu tun? Das finde ich dann manchmal so ein bisschen zu too much.
Die machen halt sehr Hollywood-Style, ne?
Also ja, genau, groß. Also passt ja, ja auch ja, zu, ja, zu LA, gehört ja wahrscheinlich dann auch dazu. Aber ja, ansonsten auch die Crit-Szene erinnert mich da auch so ein bisschen an die Fixed-Gear-Zeit, wo halt einfach so ums Rennen rum halt auch so ein bisschen...
Ist halt ein Event, ist halt nicht ein Rennen, ist halt ein Event einfach.
Ja. Und ja.
Schon cool, aber also ich glaube, wie gesagt, ich finde, da können sich viele Rennen, so ähnlich wie in der Folge mit Jan-Erik Schwarzer, der von seinem Rennen den Zacaloba hoch Kilsa Hill geredet hat, der sagt ja auch, das soll kein Bergzeitfahren werden, sondern es soll ein Event werden. Und so ähnlich kann man, glaube ich, sich auch, muss man sich die Kriterien da drüben vorstellen. Und ich sag mal so, bei mir ist es geplant, dass ich im Oktober vielleicht drüben bin in Kalifornien für eine längere Zeit. Mhm. Und von daher würde ich die dann vielleicht mal anschreiben und die auch mal gerne treffen. Ja, mach mal schauen. Mal. Ich würde die auf jeden Fall gerne mal kennenlernen.
Die haben ja auch jetzt einen ehemaligen Fahrer von Israel.
Freddy Ovett.
Genau, der fährt ja für die dann.
Swift-Weltmeister.
Dann hast du ja schon, deine Connection. Nee, da ist nicht. Jason Osborne ist Swift-Weltmeister.
Ja, aber das war jetzt aber so. Fast. Das war jetzt so dahergesagt, okay. Weil Freddy Ovett ist für mich das absolute Paradebeispiel. Ich meine, der hat eine Tour de France-Etappe auf Swift gewonnen. Und so wie du. Aber im Straßenrennsport ist Freddy also wirklich das war wirklich.
Da bin ich ja auch das beste Beispiel.
Nee, Quatsch. Du fährst ja Rennen, du kannst ja sprinten und fährst auch Position. Aber Freddy, wie man so stark sein kann und das so gar nicht auf die Straße gebracht hat, das hat mich schon verwundert.
Ja.
Aber hey, ich habe eine Weltneuheit noch.
Eins sage ich noch kurz zu den Rennen und zu der Organisation der Rennen. Ich denke nämlich auch, grundsätzlich habe ich meine Liebe zum Radsport eigentlich entwickelt, genau über so Events, über diese Fixed-Gear-Rennen, über die NL Crit Series, dann auch dieses Death Pedal, das es hier mal gab. Mhm. In Düsseldorf wurde da ein Sprintrennen gemacht, wo halt einfach irgendwie die Leute waren gut drauf, die Leute waren freundlich. Und als ich meine ersten normalen Rennen gemacht habe, hatte ich das Gefühl, keiner redet miteinander, alle sind so total verbohrt irgendwie so ein bisschen. Ja. Und ich finde, da kann der normale Radsport einfach ein bisschen offener werden, ein bisschen freundlicher, weil ich glaube, so kriegt man die Leute dann auch zum Sport, indem die halt einfach zu so einem Event gehen, wie du sagst, und halt einfach Spaß haben und sich dann halt auch sagen, hier komme ich wieder hin, weil ehrlich gesagt, nach meinen ersten NRW-Meisterschaften dachte ich mir, ob ich nochmal ein Straßenrennen fahre, weiß ich nicht, weil irgendwie war das so latent unangenehm.
Ja, nee, also bin ich bei dir. Gerade so für die vielen Zuschauer oder wenn du eine größere Masse ansprechen willst, da musst du halt wirklich einfach so in die Hotspots der Innenstädte gehen und da halt so coole Kriteriums veranstalten und die halt mit einer geilen Band und cooler Mucke und sich coolem Essen drumherum und einfach ein Event draus machen.
Ja.
Ich glaube, so findest du natürlich dann auch einfach, also der Sport, ich will nicht sagen zweitrangig, aber das ist einfach Teil des Programms so, ne? Und ist halt aber glaube ich, da geht es vielen so, und das ist aber auch schwer umzusetzen einfach. Ich glaube, das einfach so zu sagen, ist das eine, das zu machen, ist deutlich schwieriger. Ich habe nämlich noch eine neue News für alle Fans von diesem Podcast und auch von Plan Z an sich, denn ich bin seit kurzem Member of the Breitling Squad. Und diese Partnerschaft beinhaltet, dass Breitling ab sofort in meinen Plan Z-Folgen eine eigene Rubrik haben wird. Breitling, Uhr, Zeit. Es wird nämlich eine Schnellfragerunde sein. Und ich habe mir natürlich gedacht, okay, warum bis Plan Z warten? Ich kann doch auch einfach der Tanja eine Schnellfragerunde machen.
Oh.
Und habe mir da auf der Herfahrt schnell so ein paar Sachen überlegt.
Hast du dich deshalb verspätet?
Nee, ich habe mich nicht deswegen verspätet. Und deswegen sage ich einfach jetzt mal Schnellfragerunde ab, presented by Breitling. Tanja Ehrer ist zu Gast. Hallo.
Hallo.
Erste Frage, wer ist deine Lieblingsfahrerin? Hast du eine Lieblingsfahrerin, wo du sagst, von der bin ich Fan, die ist cool?
Hanna Ludwig.
Gegenbeispiel, dein Lieblingsfahrer?
Mathieu van der Poel.
Dein Lieblingsrennen?
Colorado Classic.
Bester Sport außer Radsport?
Schwimmen?
Oder
Triathlon, ich bin unentschieden.
Schönster Berg, den du jemals hochgefahren bist?
Oh, Stilfserjoch.
Dein Lieblingstrainingsgebiet?
Colorado.
Auch Colorado. Gibt es ein stranges Hobby, was du hast? Irgend so ein Hobby, was man jetzt nicht kennt von dir? Oder was du einfach machst, was ein Hobby ist?
Ja, also das habe ich auch zumindest auf unserer Team-Homepage angegeben. Ich lese gern Bücher über Rechtsmedizin einfach so zum Zeitvertreib.
Okay, aber nicht so.
Und Puzzeln.
Puzzeln, ja, das war zum Beispiel, genau. Puzzeln ist ein Paradebeispiel für das. Puzzeln machst du gerne.
Ich puzzle gerne.
Okay. Thema Musik. Welche Musik hörst du auf der Rolle, wenn du dich warm fährst?
Eher Metal.
Okay, und so sonst so deine Lieblingsmusik? Gibt es eine Lieblingsband, Lieblingsmusiker oder Musikerin?
Ich würde sagen, zu breit gefächert eigentlich, aber beim Training hauptsächlich Hip-Hop oder Metal.
Okay. Was machst du beim Swiften?
Musik hören.
Ja?
Ja, also wenn ich Intervalle habe, Musik hören. Wenn ich keine Intervalle habe, dann schaue ich ab und zu Netflix-Folgen.
Okay. Wir beiden gehen zusammen in eine Bar. Welchen Drink bestellst du?
Bier.
Bier? Aber ja, okay, Bier lasse ich durchgehen, aber hast du auch so irgendwie so einen Lieblingsdrink, einen Cocktail oder sowas?
Ich trinke eigentlich nicht wirklich so Long Drinks. Ich habe mal gern Gin Tonic getrunken, aber nicht wirklich. Also ich würde tatsächlich, ich mag eher niederprozentige Alkoholiker, deshalb Bier.
Okay.
Wir machen mal einen Radler draus, ist ein Cocktail.
Thema Trinken haben wir abgehakt. Letztes Thema Essen. Wenn wir jetzt beiden so wie hier auf der Couch sind und wir bestellen was zu essen, was bestellst du?
Oh, bestellen? Ist schwierig, also wenn es jetzt abends wäre, dann wahrscheinlich Pizza.
Pizza?
Ja.
Klassiker. Und wenn wir nicht bestellen, sondern wir gehen aus, was ist dein Lieblingsrestaurant oder deine Lieblingsküche so in Köln zum Beispiel? Wo würdest du jetzt hingehen mit mir?
Ich mag tatsächlich gern die Brauhäuser und diese klassischen, was weiß ich, Kotelett oder
deutsche Hausmannskost.
Genau. Ich mag auch diese, hier kann man ja auch so kleine Häppchen bestellen und das ist dann irgendwie so ein Mettbrötchen und eine saure Gurke und Blutwurst oder sowas. Das finde ich eigentlich auch immer ganz nett.
Gut.
Mit viel Senf.
Das war's. Vielen Dank.
Ich danke.
Erster Gast der Schnellfragerunde.
Es waren aber auch viele Fragen. Ich dachte, es wären so 4 Fragen, aber.
Es waren 11, glaube ich, genau. So, das wäre auch wirklich mein letzter Punkt gewesen. Zum Schluss, weiß ich nicht, ob du noch was hast, möchte ich sagen, dass dieser Podcast wie immer von Rose Bikes präsentiert wird. Und von meiner Seite aus wäre es das, du hast das Schlusswort.
Ich dachte, wir machen noch die Rubriken. Achso, okay,
wir können auch gerne die Rubriken machen.
Nee, weil ich habe auch nicht so richtig, also ich habe auch nicht so richtig Mitarbeiter des
Monats oder Mitarbeiterin des Monats können wir noch machen.
Elise Schabi dann, bei mir.
Okay, bei mir ist es dann Rigoberto Urán, weil der so ein übertriebenes Bergzeitfahren gefahren ist bei der Tour de Suisse und einfach irgendwie mit einer Minute Vorsprung gewonnen hat. Und da war ich beeindruckt.
Sehr gut. Und Lifehack zum Radsport, ich habe vielleicht doch was. Ich habe nämlich gestern, als ich verzweifelt war wegen meiner Scheibenbremsen, wie gesagt, Alexander Weifenbach, vielen Dank an der Stelle, zu Rate gezogen. Jetzt klingelt es wieder. Und der hat mir gezeigt, oder der macht es so, dass er um die Scheibenbremse wie so eine kleine Folie legt, beziehungsweise ich glaube, es war so wie so eine Alufolie und dann die Bremse zuzieht und dann hat man so ein bisschen mehr Spiel und macht die dann wieder fest und dann hat man eben kein Problem mehr, weil ansonsten heißt ja immer, okay, Scheibe, also Bremse zuziehen, dann wieder festmachen und dann streift es aber meistens trotzdem noch und mit diesem leichten Spiel durch die Folie klappt's.
Mein Lifehack ist, wenn ihr ein Problem mit dem Rad habt, hört euch einfach um, wer besser ist als ihr, Mechaniker, technisch, und geht zu dem. Das mache ich immer so, bei André zum Beispiel. Ich rufe immer als allererstes André an und wenn der mir nicht weiterhelfen kann, rufe ich meinen Vater an. Das sind so meine beiden To-Go-People.
Ja, bei mir ist, wie gesagt, Alexander Weifenbach.
Okay.
AKA Weifi.
Ja, da haben wir doch noch die Rubriken untergebracht.
Ja, top. Das können wir jetzt auch regelmäßig machen.
Ja.
Das ist ja der Witz eigentlich an Rubriken. Aber irgendwie,
wir bleiben dran, hoffe ich mal.
Ja.
Ich hoffe, euch hat die Folge 6 Parallelwelten wieder gefallen. Mir hat es wie immer viel Spaß gemacht mit dir, Tanja. Vielen Dank dafür. Ich wünsche dir auf jeden Fall schon mal viel Erfolg bei den Deutschen Meisterschaften am Wochenende. Hab einfach Spaß. Und ob wir dann uns dann da auch vor Ort sehen, wird man sehen.
Ja, ich hoffe theoretisch nicht. Weil das würde bedeuten, dass es dir zu stressig wird vor der Tour und du für die Tour nominiert wirst. Deshalb hoffe ich ein bisschen, dass wir uns nicht sehen. Aber ansonsten freue ich mich natürlich auch, wenn ich Leo hinter dir sehe, wie sie nicht nur Oscar in der Trage hat, sondern auch deine Laufräder hinter dir herträgt.
Und die Trinkflaschen auch noch.
Und die Trinkflaschen.
Und die Riegel.
Klar.
Alles.
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 Sie hat jetzt einen Kinderwagen.
Richtig.
Ey, was soll der Geiz?
Ah.
Liebe Grüße.
Bye, bye.
Tschüss.